Ja, seid auch alle herzlich gegrüßt heute Morgen und alle, die ich noch nicht gesehen habe, wünsche ich auch ein gesegnetes neues Jahr. Es wird ja jedes Jahr auch eine Jahreslosung für die Kirchen in der ganzen Welt bestimmt und das ist schon nicht nur immer so kurz davor, wie ich gesehen habe, es gibt sogar die schon für 2015 So, für dieses Jahr ist ein Wort aus dem 73. Psalm. Und wenn man das hört, dann ist das vielleicht ein bisschen fremd, weil man eine andere Übersetzung genommen hat. Wir kennen dieses Wort ja nach der Luther-Übersetzung. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist das, was wir allgemein kennen. Die anderen Übersetzungen sagen, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will all deine Taten verkündigen. So ist die Einheitsübersetzung oder die Neue Züricher Übersetzung. Also es ist wohl vom Hebräischen beides möglich. Und so ist es ja manchmal gut, wenn man auch eine andere Übersetzung liest, weil plötzlich einem vielleicht einiges klarer wird, was man nicht so verstanden hat. Nun, hier geht es ja darum, mein Glück ist, Gott nahe zu sein. Wir wissen, Jahreswechsel, wie viel Glück wird da gewünscht. Zum neuen Jahr und fürs neue Jahr, Geburtstag, da wird Glück gewünscht und dann Hochzeitstag und Heirat und ja, alle möglichen Anlässe nimmt man ja zum, oder alle möglichen Geschehnisse nimmt man zum Anlass, einander Glück zu wünschen. Und es ist ja wirklich so, dass wir feststellen können, dass die Menschen wirklich nach Glück jagen. Man versucht glücklich zu sein, also Glück zu finden. Und was nicht alles aufgestellt wird, da gibt es dann Glücksbringer, ein riesiges Geschäft mit Glücksbringern, Talismänen. Und man meint, wenn man so ein Ding da erwerbt, dass man da das einem Glück bringt. Und ja, wenn man irgendwo so irgendwie davongekommen ist, dann sagt man Glück gehabt. Ja, so, es ist ja gut gegangen, ja. So, und das Glück ist immer im aller Munde von den Menschen. Nun, Glück ist etwas, was man sich nicht erwerben und nicht kaufen kann. Es gibt zwar ein Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied, aber ob Glück bei herauskommt, was man da zurechtschmiedet, das ist noch eine andere Frage. So, aber eigentlich ist es so, dass Glück ja etwas ist, was überraschend einem passiert. Womit man vielleicht nicht gerechnet hat oder nicht wusste, wie es ausgeht. Und dann ist es gut ausgegangen, ob man vielleicht beim Arzt war und untersucht wurde und dann doch ein positives Ergebnis da ist. Oder viele andere Dinge, da ist man in einen Unfall verwickelt und ist man doch gut davongekommen. Es hat nur Blechschaden gegeben. Und dann, wenn man das erzählt, dann sagen die Leute, ja, du hast Glück gehabt. Der Psalmist sagt hier, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist ein Glück, doch einer anderen Art. Wenn man die Übersetzung mit der Freude nimmt, Freude ist eigentlich Reaktion auf Glück, das einem widerfahren ist. Wenn einem Glück widerfahren ist, das löst Freude aus. Aber heute will ich etwas darauf eingehen hier, über das, was der Psalmist hier sagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es ist eins von den Psalmen, das nicht David, sondern Asaph geschrieben hat. Wenn wir von den Psalmen reden, denken wir meistens David. Aber es gab noch andere. Das letzte Mal hatten wir einen Psalm, das von den Kindern Korah, von den Korathiten stand. Und auch Asab, er war ein Levit aus dem Stamme Levi. Er war ein Dichter, hat also 12, man sagt 12 der Psalmen stammen von ihm. Er hat wohl auch die Melodien geschrieben. Er war Sänger, er war Musiker gewesen und er war schon lange, lange in, wenn man so sagen würde, in dem Geschäft. So nicht im Geschäft, aber er war schon lange, lange dabei gewesen. Zum ersten Mal finden wir seinen Namen in dem Zusammenhang, als die Bundeslade nach Jerusalem geholt wurde. Die war ja irgendwo dort gewesen und dann wurde die Bundeslade nach Jerusalem geholt und dann hat man ja, das eine Mal ist ja, das ja schief gegangen mit der Bundeslade, da hat es Tote dabei gegeben, aber dann David hat sich entschlossen, die Lade doch nach Jerusalem zu holen. Und da lesen wir im 1. Chronik, Kapitel 15, Vers 15 bis 17, die Leviten hoben die Lade Gottes mit den Tragstangen auf ihre Schultern, wie es Mose auf Befehl des Herrn angeordnet hatte. Den Vorstehern der Leviten befahl David, dass sie ihre Stammesbrüder, die Sänger, mit ihren Instrumenten, mit Harfen, Zittern, Zimbeln aufstellen, damit sie zum Freudenjubel laut ihr Spiel ertönen ließen. Sie stellten daher die Leviten Heman, den Sohn Joels, und auf und seinen Stammesbruder Asaph. Also er war mit dabei, als die Bundeslade nach Jerusalem geholt wurde. Und sie haben dann zu dem Freudenjubel, der da war, gesungen und gespielt. Und so begegnet er uns zum ersten Mal. Also ein Mann, der schon sehr lange im Dienst gewesen ist. Er hat dem Herrn gedient dort. Die Leviten hatten ja den Dienst am Tempel gehabt oder erst an der Stiftshütte die lange Zeit. Und sie dienten Gott. Und nun, er hat das wirklich mit dem Herzen getan. Er war wirklich dabei und hingegeben und er diente Gott sehr gerne. Und nun, man möchte meinen, wenn jemand Gott da gerne dient und für den Herrn da ist, dann müsste doch alles gut gehen in seinem Leben. So, ja, Gott hat ja den Segen verheißen, wenn wir die Bücher Mose lesen und dann, wenn ihr euch daran hält und dann wird all dieser Segen verheißen. Und wenn ihm nicht, dann, und so könnte man ja, wenn es nicht so gut geht, in Verdacht kommen, dass vielleicht da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber Asaph hat treu dem Herrn gedient und dennoch ist er ins Wanken gekommen. Und er sagt hier, ich aber, fast wäre meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Da kann man sich fragen, was hat ihn so aus dem Lot gebracht? Was hat ihn dazu gebracht, dass er gestrauchelt wäre, dass seine Füße ausgeglitten sind? Nun, und er überlegt und er sagt dann im Vers 13, also hielt ich umsonst mein Herz rein, wusch ich meine Hände in Unschuld. Er denkt nach und denkt, ist das alles vergeblich, dass ich mich bemüht habe, recht vor Gott zu leben? Ist das, erkennt Gott das nicht? Nun, er sagt hier, warum er so denkt. Vom Vers 3, da lesen wir, denn ich habe mich über die Prahle ereifert, als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht Mühsal der Sterblichen, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist ihr Hochmut ihr Halsschmuck. Wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. Ihr Herz läuft über von bösen Plönen. Sie höhnen und was sie sagen, ist schlecht. Sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihrer Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte mit vollen Zügen. Sie sagen, Wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum über Reichtum. Das ist, wie der er die Welt gesehen hat. Und ich denke, wenn wir heute uns umschauen, wenn wir sagen, da hat sich nicht viel geändert. Vielleicht ist es noch schlimmer geworden. Aber so ist es. Und als der Asaph sich das alles anschaut, wie es den Gottlosen so gut geht und wie es scheinbar ihnen alles gelingt und wie die Leute ihnen nachlaufen, dann denkt er, Herr, was mache ich denn? Was soll das? Und nicht nur, dass er merkte, dass es den Gottlosen gut geht, sondern dann schaut er sein Leben an und was stellt er fest? Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt. Den anderen geht's gut und von sich sagt er, und ich war alle Tage geplagt und jeden Morgen gezüchtigt. So, ja, er fühlte sich gar nicht so wohl. Er hatte gar nicht so dieses Erfolgserlebnis in seinem Leben. Da waren scheinbar Dinge, er geht nicht näher darauf ein. Er sagt hier nicht, was es war, was ihn dort geplagt hat oder welche Probleme er in seinem Leben gehabt hat. Und so kommt er ins Grübeln, kommt er ins Zweifeln über sein Leben. Und er weiß nicht so recht damit, was anzufangen. Er hat Schwierigkeiten in seinem Leben, das recht einzuordnen. Und was macht er dann damit? Was macht man? Ich denke, das kennen wir alle. Wenn man sich umschaut und sie andere sieht, die dem Herrn nicht dienen, die nicht nach Gott fragen, da könnte man schon manchmal ins Grübeln kommen. Und wenn wir dann das Leben anderer anschauen, wir haben ja gerade heute all diese Nachrichten, diese schlechten Nachrichten gehört, ja, unsere Kriemhilde, die ja ihr Leben lang dem Herrn gedient hat und hingegeben gedient hat, so viele Opfer gebracht hat und jetzt, wenn man sie sieht, und dann kann man sich schon fragen, Herr, als wir in Hamburg waren, auf der Rückfahrt haben wir Geschwister Bonkowski besucht, die ja in Bremen ein großes Werk aufgebracht haben, große Opfer gebracht haben. Und wenn man sie heute sieht, die Hildegard, ein Häuflein Elends. Und da fragt man sich, Herr, wie kann das sein? Ich sprach letztens mit Waldemar, er war auch danach bei ihnen und er sagte auch, du, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht einordnen. Wie kann das sein? Menschen, die Gott gedient haben, dass so etwas geschieht. Und so kann man schon ins Grübeln kommen und denken, Herr, was ist das? Wir können es nicht einordnen. Und wir werden immer wieder solche Situationen erleben. Und was tut Asaph dann? Er sagt, fast wäre ich gestrauchelt. Fast wäre mein Fuß ausgeglitten. Fast habe ich in Frage gestellt. Ist es umsonst, dass ich dem Herrn diene? Ist es umsonst, dass ich mich bemühe, rechtschaffen vor dem Herrn zu sein? Ist es umsonst vielleicht, dass ich all diese Jahre, vielleicht Jahrzehnte dem Herrn gedient habe, an der Stiftshütte gesungen habe, ihn verherrlicht habe, ihn groß gemacht habe in den Liedern? Ist das alles umsonst? Und als er dann darüber nachdenkt, da heißt, sagt er, ich sah nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich. Wenn wir über diese Dinge nachdenken, sie können zu Qual werden. Sie können uns wirklich belasten, dass wir nicht wissen, Herr, dass wir das nicht einordnen können. Aber dann tut er etwas. Und dann sagt er hier, bis dass ich eintrat in das Heiligtum Gottes. Er war ja dort an der Stiftshütte, er hat gedient. Da können wir mal die Stiftshütte da einblenden. Ich habe da so ein Bild davon gemacht, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was das denn war. Nun, es gibt kein Foto von der Stiftshütte. Ne? Man kann nur nach der Beschreibung, die eben in der Bibel gegeben ist, wie sie angefertigt werden sollen, sich versuchen, ein Bild zu machen. Ja, das andere vielleicht, ja, das ist ein bisschen größer. Also, das war die Stiftshütte gewesen. so ein Zaun dort herum mit Pfählen, alles ganz genau beschrieben, wie sie stehen sollte, woraus gemacht wird. Und dann sehen wir hier das rundherum, innerhalb, das ist der Vorhof, da steht der Brandopferaltar, das ist das Waschbecken. Und da ging es dann in das Heiligtum und in das Allerheiligste. Die Leviten, die konnten hier in den Vorhof gehen, sie konnten in das Heiligtum gehen und dort Dienst verrichten. Sie durften nie in das Allerheiligste, da durfte nur der Priester. Und so machte sich Asaf auf und er geht in die, erstmal überhaupt in die Stiftshütte und er geht ins Allerheiligste oder ins Heiligtum. Aber wenn er ins Heiligtum Gottes ging, das war ein Platz, der abgeschirmt war von der Außenwelt. Da fiel kein natürliches Licht rein, es war oben abgedeckt. Das war sicher ein Ort der Stille, der Gegenwart Gottes. Aber bevor er da reinging, musste er am Brandopferaltar vorbei. Und da wurde er vielleicht an seine eigene Sündhaftigkeit erinnert. Und er wusste, auf diesem Altar, da werden Opfer auch für mich gebracht. Auch wenn ich mich bemühe, untadelig zu sein, ist es doch immer wieder notwendig, dass auf diesem Altar auch Opfer für mich gebracht werden. Und dann ging er an dem Waschbecken vorbei und wusste, dass sie sich dann da waschen mussten, bevor sie eintreten konnten. Und dann kam er in das Heiligtum hinein und im Heiligtum, da können wir nicht reinschauen, da waren auch Gegenstände. Da war einmal der Schaubrottisch, der stand dort im Heiligtum. Ich weiß nicht, mit welcher Motivation er dort hineingegangen ist. Vielleicht hat er gedacht, ich muss doch mal mit Gott reden darüber, was hier alles passiert, was ich alles nicht verstehe. Nun, wir sehen, dass die Psalmisten, die die Psalmen geschrieben haben, manchmal ganz schön ernst mit Gott geredet haben und Gott nicht immer nur Loblieder gesungen haben, sondern manchmal auch Fragen hatten an Gott. Und so, ich denke, wenn er da ins Heiligtum ging, der hat auch vielleicht Fragen gehabt und hat er gedacht, dort kann ich vielleicht meine Fragen loswerden, vielleicht wird mir Gott dort irgendwie begegnen. Da war der Schaubrottisch. Da lagen 12 Brote da drauf, die jede Woche gewechselt wurden, damit sie nicht zu alt wurden und noch gegessen werden konnten von den Priestern. So die Schaubrottische, vielleicht war das ein Hinweis auf Gottes Versorgung, wie er sie versorgt hat, als sie durch die Wüste gezogen sind und dass er ihr Versorger gewesen ist. So, ich denke, das, was er dort im Heiligtum sah, das hat zu ihm geredet, das hat zu ihm gesprochen. Dann war da der Räucheraltar, da wurden nicht Opfer gebracht, sondern da wurde Räuchwerk verbrannt, das Symbol für die Gebete gewesen ist. Das Heiligtum war ein Ort des Gebets gewesen und da, das war der Ort, wo man mit Gott reden konnte, wo man Gott seine Anliegen bringen konnte, wo auch die Priester dann Anliegen für das Volk gebracht haben. Und er sah diesen Räucheraltar. Und dann gab da noch etwas, ein Leuchter. Der siebenarmige Leuchter stand da drin. Und das Heiligtum wurde durch diesen Leuchter erleuchtet. Und ich denke, das hatte eine besondere Symbolkraft gehabt. Der Psalmist sagt an einer anderen Stelle, in deinem Licht sehen wir das Licht. Du bist die Quelle des Lebens. Psalm 36, Vers 10, und in deinem Licht schauen wir das Licht. Nun, als der Asaf dort hineinging und dort sich in diesem Heiligtum befunden hat, da ist ihm plötzlich ein Licht aufgegangen. Plötzlich ist seine Sichtweise verändert worden. Den Gottlosen ging es immer noch so gut und er hatte immer vielleicht noch seine Probleme gehabt. Und auf einmal sagt er, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Er sieht plötzlich alles im Lichte Gottes. Da sieht einiges anders aus, als das, was er in seinem Herzen bewegte, als das seine Sichtweise. Er hat nur das, die Gegenwart gesehen. Und dann sieht er und er sagt dann, und ich begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du stürzt sie in Täuschung und Trug. Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende. Wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. Das ist plötzlich seine Erkenntnis. Oh Herr, er hat das Ende. Gott hat ihm das auf das Ende dieser Menschen hingewiesen, die da so groß und so stark und so mächtig sind. Und ich denke, wir erleben es ja auch heute immer wieder, wie Menschen, die mächtig und groß und stark waren, wie sie plötzlich stürzen, wie sie plötzlich fallen, wie sie plötzlich weg vom Fenster sind und wie alles, was sie hatten, wie sie alles verlieren. So ist es auch vielen Diktatoren gegangen, die so mächtig gewesen sind und dann plötzlich angeklagt vor Gericht stehen. Aber nicht jeder wird hier schon sein Urteil empfangen, aber einmal muss jeder nun dort stehen. Und als er dort dann im Heiligtum ist, als er dort im Lichte Gottes alles sieht, dann erkennt er auch, ja, ich bin auch schuldig geworden. Und dann sagt er hier, mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren. Und dann bekennt er, ich war töricht und ohne Verstand, war wie ein Stück Vieh vor dir. Das ist ein toller Vergleich, wie er sich selbst sieht. Am Anfang, als er dort nicht im Heiligtum war und als er sein Leben angeschaut hat, oh, sagt der Herr, ich bin doch tadellos gewesen. Ich habe mich doch bemüht. Ich bin unschuldig gewesen. Und dann kommt er in das Licht Gottes hinein und plötzlich sieht er, wie es den anderen geht und dann begreift er, oh, was habe ich getan mit meinen Anklagen, mit meinen Vorbehalten? Ich bin schuldig gewesen. Mein Herz war verbittert. Bitterkeit ist eine schlimme Sache. Und er sagt, es hat gebohrt in seinen Nieren. Ja, es hat ihn krank gemacht. Menschen werden oftmals krank vor Verbitterung. Und dann sagt er, ich war töricht und ohne Verstand. Obwohl er so wunderbare Lieder gedichtet hat. Muss er erkennen. Und dann auf einmal, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Auf einmal war all das, was um ihn herum war, vergessen. Glücklich, er war glücklich geworden. Warum? Einmal, denke ich, war er glücklich, weil er Vergebung bekommen hat. Vergebung zu haben ist glücklich. Wir lesen in einem der Psalmen, die David geschrieben hat, Psalm 32, da heißt es, glücklich der, was dem Übertretungen vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der, der Vergebung bekommen hat. Und ich denke, das war das Erste, was er erfahren hat, auch über seine Anklagen gegenüber Gott, über seine Bitterkeit, die er im Herzen hatte, die Gott ihm dann hinweggenommen hat, wo er gemerkt hat, ich habe gar nicht so klug, ich habe töricht gehandelt, ach, ich war ja eigentlich nicht besser wie ein Stück Vieh. Nun ja, das ist schon eine sehr starke Erkenntnis, die er da hat. Und dann sagt er, und dann erfährt er, mir ist vergeben, glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und in dessen Geist kein Trug ist, glücklich zu sein. Wir können glücklich sein und wir sind glücklich, weil wir wissen, der Herr hat uns vergeben. Eine Schuld, die wir hätten nie abtragen können. Nun, ja, er hat, ja, wir sehen auch in dem Psalmen oder in diesem Psalm 32, wie David dann auch davon redet, wie die Schuld ihn unglücklich gemacht hat. Er sagt dann im zweiten und dritten Vers im Psalm 32, solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt. Den ganzen Tag musste ich stöhnen, denn deine Hand lag schwer auf mir bei Tag und Nacht. Meine Lebenskraft war verdorrt, wie durch die Glut des Sommers. Das war, als die Schuld auf ihn war. Nicht vergebene Schuld macht krank. Nicht vergebene Schuld belastet sehr schwer. Und nun hat er das erfahren, dass er Vergebung bekommen hat. Das hier, oh, das geht immer wieder aus.
Die sind wahrscheinlich leer, oder?
Wahrscheinlich, ja. So, meine Kraft ist hier zu Ende. Steckt in den Batterien. Da hat doch eine Frau, war die bei Billy Graham in der Versammlung gewesen. Und Billy Graham hat ja immer sehr kraftvoll gepredigt. Und dann hat sie gesehen, dass da auch irgendwie so eine Schnur da hinten dran ist. Damit hat man noch die Mikrofone gehabt, nicht Funk, sondern da ging so eine Schnur davon weg. Aha, sagt sie, ich weiß, woher der seine Kraft nimmt. So, ja, naja. Aber wir sehen hier, dass der Asaph sehr froh war, Vergebung zu bekommen. Und wie bekommt man Vergebung? David sagte es, als er merkte, dass alles auf ihn lastete. Ja, er ging wahrscheinlich damals nicht ins Heiligtum, sondern irgendwo zu Hause, in seiner Kammer. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg nicht meine Schuld vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Frevel bekennen und du hast mir die Schuld vergeben. Und Johannes sagt uns im ersten Brief, Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, nämlich Gott, treu und gerecht und vergibt uns. Und jedes Mal, wenn ich diesen Psalm dort lese, diesen Psalm Davids, und er dann hier, und ich zu dieser Stelle komme, wo er dann sagt, da bekannte ich meine Schuld. Und dann heißt es, und du hast mir die Schuld vergeben. Ich höre da jedes Mal einen großen Stein fallen. Also das ist so, als ob eine große Last von ihm gefallen ist. Und er wieder froh geworden ist. Er wieder Freude bekommen hat. Und so der Asaph auch, als er dort ins Heiligtum ging und auf der einen Seite gesehen hat, dass dieses Glücklichsein, dass es eine zeitliche Sache, eine vergängliche Sache ist. Wie sagt man doch, Glück und Glas, wie schnell bricht das? Und alles Glück, was Menschen hier bekommen auf dieser Erde, auch alles unser Glück hier auf dieser Erde, was es auch sein mag, das vergeht. Das kann sehr schnell vergehen. Das ist heute Glück und morgen kann das wieder total anders aussehen. Und als er dann aber auch seine Schuld, die er sich aufgehäuft hat, durch seine Anklagen, durch seine Gedanken, durch seine Verbitterung losgeworden ist und Vergebung bekommen hat, glücklich, weil er Vergebung hat, glücklich zu sein. Glücklich, weil Gott ihn hält. Er merkte, was sagt er da? Du hältst mich an meiner Rechten. Du hältst mich an meiner Rechten. Das ist wunderbar, dass er das erfahren durfte und sagt es dann auch, ich bleibe immer bei dir, denn du hältst mich an deiner Rechten. Er blieb bei Gott, weil Gott ihn festgehalten hat. Auch hier in dieser Situation, in der er hineingekommen ist, wo er fast gestrauchelt wäre, wo er gemerkt hat, dass seine Knie wackelig geworden sind, da merkte er doch, und wir sehen da die Hand Gottes, die ihn gehalten hat. Und die Hand Gottes ist es, die uns immer wieder doch hält und die uns festhält. Jesus sagt selbst, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nicht zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Der Vater hält fest. Gott lässt nicht so schnell los, sondern er hält. Preis Gott dafür. Und so durfte er glücklich sein, weil er wusste, du hältst meine rechte Hand, auch wenn ich manchmal ins Straucheln komme, auch wenn ich manchmal in Schwierigkeiten bin, auch wenn ich nicht, ja, alles verstehe. Und glücklich, weil er den Plan sieht, Gott leitet ihn nach seinem Plan. Und er sagt es auch, du, im Vers 24, du leitest mich nach deinem Ratschluss. Und der Ratschluss Gottes, der passt nicht mit, immer mit unseren Ideen zusammen, aber es ist nach dem Ratschluss Gottes und er ist froh, dass er ja von ihm geleitet wird. Und im Psalm 32, da betet auch der David dann, da sagt der Herr zu dem David, ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Und das dürfen wir wissen. Der Herr will uns unterweisen. Der Herr will uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Und sein Auge, das wacht auch über uns, das schaut auf uns und er sieht uns alle Zeit. Auch dann, wenn wir meinen, dass er vielleicht irgendwo ferne ist und dass wir uns alleine fühlen. Glücklich, weil er weiß, dieser Herr, der führt nicht nur, sondern der bringt mich bis zum Ziel. Er wird mich nicht verlassen, der lässt mich nicht alleine. Glücklich, weil er ans Ziel bringt. Und so sagt er hier, der Asaph, und nimmst mich am Ende auf in die Herrlichkeit. Das ist das Ende. Jetzt vergleicht, da sieht er das Ende deren, die dich nach Gott fragen, die sich von Gott abgewandt haben, die so stolz und so ruhmredig waren, die auch großen Beifall überall bekommen haben. Und dann schaut er sein Ende an in der Gegenwart Gottes und dann sagt er, du nimmst mich auf in deine Herrlichkeit. Und der Paulus schreibt an die Philipper im 1. Kapitel, ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er, der das Werk angefangen hat. Er, der uns an die Hand genommen hat. Er, der unsere Hand ergriffen hat. Der hält uns fest und er ist in der Lage, uns zu leiten und zu führen, bis wir nun das Ziel erreicht haben. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, ich gehe zum Vater und ich bereite euch eine Stätte. Und wenn ich die Stätte bereitet habe, will ich kommen und euch zu mir nehmen. Und alleine der Herr ist in der Lage, es ist nicht unsere Kraft, die uns erhält, es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist wiederum er, der uns erhält. Und an die Thessaloniker schreibt der Apostel Paulus, der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euer Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Er, der euch berufen hat, er ist treu. Er wird es tun. Und wir dürfen uns auf Gottes Treue immer wieder verlassen. Auch in diesem Jahr dürfen wir wissen, dass wenn wir in seiner Gegenwart, in seiner Nähe sind, wenn wir immer wieder uns an ihn wenden, auch in all den Dingen, die wir nicht verstehen können, dass wir dann doch in ihm geborgen sein dürfen. Und das Schluss ist, was? Nicht nur augenblickliches Glück. Nicht Glück, das so schnell zerbricht. Nicht Glück, das sehr schnell zu Ende geht, das sehr schnell sich wenden kann, sondern wir sehen es in der Offenbarung im 21. Kapitel, da finden wir die Beschreibung von dem ewigen Glück, das uns erwartet. Da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott hier aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagte, schreibe auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist das ewige Glück, das uns erwartet, wenn wir treu bleiben, wenn wir uns von ihm führen und leiten lassen, wenn wir wissen, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir in die Gemeinschaft gekommen sind mit ihm und dass wir bereit sind, uns von ihm führen und leiten zu lassen, an seiner Hand zu bleiben, uns nicht losreißen von ihm, sondern wenn wir mit ihm gehen und wenn wir hier schon sagen können, wie es hier der Psalmist dann auch sagt, ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dann werden wir auch eines Tages dieses ewige Glück erfahren können. Und es ist schon hier wunderbar, dass wir ihn dafür preisen und dass wir ihn dafür jubeln, dass wir ihn dafür ehren können. Noch ein Vers zum Schluss. Da heißt es auch, glücklich ist das Volk. Welches Volk ist glücklich? Das dir zujubelt, denn sie werden im Lichte deiner Gegenwart leben. Den ganzen Tag freuen sie sich über deinen herrlichen Namen und jubeln über deine Gerechtigkeit. Denn du bist unsere besondere Stärke. All unsere Macht beruht auf deiner Güte. Glücklich das Volk, das den Herrn zujubeln kann. So, preist den Herrn, weil wir so eine wunderbare Hoffnung haben, weil wir wissen, dass wir in der Gegenwart Gottes leben dürfen, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen und dass er uns durch das ganze Leben, nicht nur durch dieses Jahr, sondern auch weiterhin führen wird, dann dürfen wir ihn preisen und ihn loben. Und ja, hier wird ja von Jubeln gesprochen. Wir Deutsche haben das ja nicht so mit dem Jubeln zu tun, bei anderen klappt das scheinbar irgendwie besser, aber preist den Herrn, dass wir ihn ehren können, ihn preisen können. Mir gefällt da die englische Übersetzung, da schreibt es vom joyful sound, vom freudigen Krach, von freudiger Lautstärke, ja. So preist den Herrn. Manchmal darf man das auch erleben und ja, wunderbar ist es, dass wir dem Herrn vertrauen dürfen. Und ich denke, es ist eine wunderbare Losung für dieses Jahr. Und wäre doch schön, wenn sehr viele Christen wirklich nach dieser Losung leben würden, dass sie wirklich auch sich danach ausrichten und dass Gott wirken und Großes noch tun kann. Und eins dürfen wir wissen, an ihm sind wir sicher. Und in seiner Gegenwart werden nicht alle Fragen immer beantwortet, aber sie werden unwichtig, wenn wir alles in seinem Lichte sehen, dann wird vieles andere unwichtig. Amen. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass du verheißen hast, bei uns zu sein, Herr. Und danke, Herr, dass du uns gereinigt hast mit deinem teuren Blut, Herr. Und dass du uns würdig gemacht hast, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen, dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen, Herr. Und dass du auch dadurch unser Herz und unser Leben immer mit neuer Freude erfüllst, Herr. Und wir preisen dich dafür. Du weißt, wie oft was die Dinge dieser Welt, Herr, und all das, was wir sehen, Herr, uns die Freude rauben möchte, Herr, aber wir danken dir dafür. Du bist unser Glück, Herr. Du bist ja der Grund unseres Glücks, Herr, und in dir dürfen wir, Herr, dieses wahre Glück erfahren. Wir preisen dich dafür, Herr, und danke, Herr, dass wir auch in diesem Jahr an deiner Hand sein dürfen, Herr, dass du uns leiten und führen willst. Herr, du alleine weißt, was uns alles begegnen wird, Herr. Und du weißt um alle Fragen, die vielleicht auch in unserem Leben aufkommen werden. Aber wir danken dir dafür, Herr, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen. Herr, und auch unsere Fragen vor dir ausbreiten dürfen. Herr, und dass du immer wieder dafür sorgst, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Und dass wir uns in deiner Gegenwart wohlfühlen dürfen. Und wirkliches Glück erfahren. Preis und Ehre sei dir dafür, Herr. Amen.
Amen.
Amen.